Ich möchte und ich werde heute einen Satz ziemlich oft wiederholen. Und das ist auch der Titel dieser Predigt. Was hast du in deiner Hand? Was hast du heute in deiner Hand? Und wenn du vielleicht jetzt einfach deine Hände beobachtest, dann glaube ich, wahrscheinlich 85% würde sagen, ich habe ein Handy in meiner Hand, ja. Das ist so oft, vielleicht schaust du dich da die Bibel jetzt an oder was auch immer. Aber ich möchte ein paar sehr wohlbekannten Versen aus dem zweiten Buch Mose gemeinsam mit dir lesen. Und dort begegnen wir den Mose, kurz nachdem er diese spannende Begegnung mit dem Herrn gehabt hat, bei diesem brennenden Busch, bei diesem brennenden Dornbusch. Und wir kennen die Geschichte, Mose wird geboren und er wächst da auf im Hof des Pharaos, wird unterrichtet in allen verschiedenen Möglichkeiten. Er bekommt dann Mitleid, er tötet einen Ägypter und muss dann in die Wüste dann fliehen. Und dort ist er dann 40 Jahre lang in der Wüste und dann plötzlich begegnet ihm dem Herrn. Und nachdem er dann diesen brennenden Busch gesehen hat, dann lesen wir Folgendes. Moses antwortete und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Da sprach der Herr zu ihm, was hast du in deiner Hand? Er antwortete, einen Stab. Da sprach er, wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde, da wurde er zu einer Schlange und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu Mose, streck deine Hand aus und ergreif sie beim Schwanz. Da streckte seine Hand aus und ergriff sie und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Darum werden sie glauben, dass der Herr dir erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und der Gott Jakob. So die Frage und der Titel dieser Predigt ist eben, und das Glaube, was der Herr uns heute fragen möchte, und er fragt dich heute persönlich, was hast du in deiner Hand? Wie gesagt, Mose war dort 40 Jahre lang in der Wüste. Da war er Hirte, da hat er sich um Schafen gekümmert, um Ziegen wahrscheinlich. Eine große Herde hat er da gehabt. Und was hat er dann gemacht? Wahrscheinlich hat er aus einem gewissen Baum damals schon lange vorher sich so einen Stab dann ausgeschnitten, hat zu seinem gemacht, von einem guten Holzstück. Und hatte diesen Stab natürlich sowohl als Wanderunterstützung gebraucht, auf den langen Reisen dort in der Wüste mit seiner Herde, um zu helfen, wo es schwieriger war. Aber sein Stab hat er auch dafür gebraucht, um sich zu schützen. Vor wilden Löwen, vor Tieren, vor Angreifen. Er hat auch seine Schafe natürlich beschützen können mit diesem Hirtenstab, den er gehabt hat. Für seinen Beruf als Hirte war dieser Stab enorm wichtig für den Moses. Man kann sagen, das war sein Beruf, das war das, was er hatte, das war seine, zu einem gewissen Teil auch seine Identität, wer er war. Alle diese Jahre hat ihn natürlich geprägt, seine Identität, wie er sich selbst gesehen hat und so weiter. Alles das war hier drinnen in diesem Stab. Und jetzt kommt Gott zu ihm und fragt ihn, Mose, was hast du in deiner Hand? Und Mose schaut diesen Stab an und denkt an all das, was diesen Stab dann symbolisiert und was er für ihn ist und für die Menschen rund um ihn. Das war das Leben Moses, das war eben sein Einkommen. Es war sein Beruf, seine Persönlichkeit, seine Sicherheit, sein Schutz. Und Moses sagt, gib mir diesen Stab. Wirf ihn hin auf den Boden. Gib mir das, Moses, und schau, was ich tun werde. was ich durch dich und durch deinen Stab tun kann. Das möchte ich dir zeigen, Moses. Moses gehorcht, wirft ihn hin und wir kennen die Geschichte. Gott verwendet Moses mächtig, um das ganze Volk herauszubringen aus dem Land Ägypten. Aber es hat noch ein Stück gebraucht. Mose war nicht so überzeugt am Anfang, als Gott begonnen hat, mit ihm zu sprechen, mit ihm zu reden. Gott wollte den Moses verwenden. Und Moses hat sich sehr klein gefühlt. Er hat dann alle diese Ausreden, das habt ihr in eurer Unterlagen. Schon im Kapitel 3 lesen wir von der ersten Ausrede Mose, warum er nicht gehen wollte. Er hat zum Gott gesagt, wer bin doch ich? Wer bin ich, dass du mir diesen Auftrag gibst? Warum sagst du das jetzt zu mir? Ich bin ja keiner. Ich kann ja nichts. Ich habe ja nicht die Erfahrung, ich habe nicht die Talente. Wer bin ich doch? Und die Antwort Gottes war, es ist nicht so wichtig, Mose, wer du bist, sondern ich werde bei dir sein und mit dir sein. Wie ist es bei uns heute? Wenn Gott dich heute die Frage stellt, was hast du in der Hand? Was hast du in der Hand von Talenten? Was hat dir der Herr gegeben? Fähigkeiten, Einkommen, Ressourcen, Zeit. Was hast du heute in der Hand? Und ich glaube, Herr, der Herr möchte dich heute die Frage stellen, bist du bereit, mir deinen Stab zu geben? Bist du bereit, das in meine Hände zu geben? Bist du bereit zu opfern? Bist du bereit, einen Schritt im Glauben zu machen und sehen, was ich machen werde durch dich, wenn du deinen Stab mir gibst. Und dann sagt er, ich weiß nicht, Herr, was ich sagen soll. Was soll ich dann sagen, wenn ich vor Pharao stehe? Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Gottes Antwort war, ich werde es dir sagen. Das erinnert mich an die Verheißung des Heiligen Geistes im Neuen Testament, oder? Macht euch keine Sorgen, wenn ihr nicht wisst, was ihr sagen sollt. Der Heilige Geist wird euch die Worte geben. Macht euch keine Sorgen. Was haben wir für Ausreden? Herr, wer bin ich, dass ich gehen soll, dass ich das Evangelium weitererzählen soll zu meinen Arbeitskollegen, zu meinen Nachbarn? Wer bin doch ich? Der Herr sagt, ich bin bei dir, ich werde mit dir sein und ich werde es dir sagen, was du sagen sollst. Die dritte Ausrede von Moses war, ja, okay, aber sie werden mich doch sicher nicht zuhören. Sie haben kein Interesse zu hören, das, was ich zu sagen habe. Und die Antwort Gottes war, sie werden sehen und glauben. Die vierte Ausrede, ich kann nicht so gut sprechen. Ich habe nicht die Fähigkeiten. Ich bin kein guter Redner. Wer hier drinnen kann das auch sagen? Ja, so habe ich mich auch gefühlt. Das so denke ich auch manchmal. Ich bin ja kein guter Sprecher. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und der Herr sagte, ich werde durch dich sprechen, Moses. Wir können uns sehr wohl mit allen diesen Ausreden identifizieren, oder? Wir kämpfen alle mit diesen Ausreden in unserem Herzen. Wenn der Herr zu uns spricht und sagt und fragt, was hast du in deiner Hand? Gib es mir. Geh hin. Tu das. Sag das. Sei da. Gib das Wort weiter. Gib das Wort des Erkenntnis weiter, was auch immer es ist. Und dann haben wir noch zusätzliche Ausreden, oder? In unserer Zeit. Was sind das? Ich habe nicht die Zeit, Herr. Ich habe nicht die Talente, ich habe nicht genug Geld, ich kann es nicht machen. Mir fehlt die richtige Motivation. was auch immer es ist. Wir Menschen sind Experten, Ausreden zu haben, warum wir nicht gehen wollen, warum wir nicht gehorsam sein wollen. Aber der Herr sagt heute zu uns alle, fürchtet euch nicht, denn ich bin bei euch. Ich werde euch verwenden. Ich werde durch euch sprechen. Ich bin bei euch bis zum Ende der Zeit. Amen. Und als wäre das nicht genug. Nachdem Mose alle diese Antworten, alle diese Zusprüche von dem Herrn bekommen hatte, jedes Mal hat sich der Herr Zeit genommen für den Moses. Hast du erkannt, dass der Herr enorm gnädig ist und geduldig ist? Ich habe mir gedacht, Mann, Herr, wie kann du so geduldig sein? Immer wieder hat er sein Volk vergeben. Immer wieder, immer wieder. Und er vergibt uns auch. Amen. Der Herr ist gnädig und geduldig, auch mit dir und mit mir. Bist du dankbar dafür? Wenn wir Fehler machen, dann sagt er, hey, come on, stell dich wieder auf, wir gehen weiter. So eine Geduld hat er mit uns. Hat er auch mit dem Mose gehabt. Wie gesagt, nach all diesen Ausreden, Mose bekommt eine Antwort auf alle seine Ausreden, auf alle seine Ängste, die er hatte. Und dann in Vers 13, 2. Mose 4, 13, als wäre es nicht genug, dann hatte Mose sich überlegt, ja okay, ich weiß, du bist mit mir, okay, du hast mir jetzt gesagt, du wirst durch mich sprechen, okay, sie werden hören und sehen und so weiter. Und dann sagt er doch zum Schluss, aber Herr, sende doch lieber einen anderen. Hat er noch eine Ausrede? Hat er doch ausweichen wollen, der Mose, oder? Und da steht, der Herr wurde zornig. Er sagt, Mose, hör auf, halt die Klappe mal. Jetzt ist genug. Und trotzdem ist er gnädig und sagt, okay, Mose, hier kommt dein Bruder Aaron. Er wird mit dir sein, er wird für dich sprechen, aber du sollst ihm sagen, was er sagen soll. Und so oft, wie oft, haben wir nicht dieselbe, die gleiche Haltung wie der Mose. Wenn der Herr zu uns spricht, wenn er da ist, wenn wir spüren seine Leitung, die Impulse des Heiligen Geistes, was zu tun, was zu sagen in einer gewissen Situation, in einem Zusammenhang, in einem Gespräch mit jemand anderem, jemandem, der offen ist oder was auch immer, was es ein Projekt ist, was es für einen Dienst ist. Und so oft, genauso wie der Moses dann, na Herr, nimm doch jemand anderen. Und wir beginnen immer wieder uns mit anderen zu vergleichen, oder? Wie oft tun wir das? Und wir denken, Herr, nimm lieber meine Nachbarin. Sie ist doch mehr anerkannt. Sie hat doch mehr Erfahrung als ich. Die anderen Menschen, die hören auf sie, wenn sie spricht. Und ständig, wir beginnen uns, na, ich kann ja das nicht. Mein Bruder kann es viel besser. Wie oft beginnen wir nicht, uns mit anderen zu vergleichen? Und das ist so eine Gefahr. Weil der Herr fragt heute dich, was hast du in deiner Hand? Schau nicht auf die anderen. Der Herr fragt dich, er möchte dich verwenden. Er möchte das nehmen, was du hast, wenn du es ihm hingibst. Dann wirst du sehen können, dass er das mächtig verwenden kann. Aber nur, wenn es ihm hingegeben ist. Wenn du bereit bist zu sagen, Herr, das habe ich, das möchte ich dir heute geben. Was auch immer es ist, was es deine Zeit ist, deine Talente, deine Erfahrung, deine Ressourcen. Wenn du bereit bist zu sagen, Herr, das habe ich heute. Wenn du das haben willst, dann gebe ich es dir. Nimm es in deine Hand. Mach, was du willst. Aus meinen Talenten, aus meinem Leben. Schau nicht und denk nicht, dass die anderen besser geeignet sind für die Aufgaben, weil sie ja selbstsicherer sind, weil sie mehr anerkannt sind, mehr akzeptiert sind, was auch immer. Der Herr fragt dich heute, was hast du in deiner Hand? Das möchte ich haben. Ich habe letzte Woche, oder war das vorletzte Woche, in einer Zeitung gelesen über einen schwedischen Bischof in der schwedischen evangelischen Kirche. Die schwedische evangelische Kirche ist ja so wie die römisch-katholische Kirche hier in Österreich, sozusagen die Staatskirche. Und dann gab es da ein Interview mit diesem Bischof, ja. Und das Thema da war dann auch Freikirche oder so. Und einen Satz ist dann bei mir geblieben. Ich habe kurz gelesen, weil dieser Bischof dann von der evangelischen Kirche hat dann zum Ausdruck gebracht. Er hat Folgendes gesagt: Ich bin heilig eifersüchtig auf die Freikirche in Schweden. Bei denen gelingt es, das ganze Volk zu mobilisieren. Die haben so ein Engagement. Die sind alle da. Und er hat es ernst gemeint, er war nicht sarkastisch, er hat gesagt, das fehlt uns. Und ich glaube, das ist ein Schatz, dass wir immer noch, Entschuldigung, verliere meine Stimme, dass wir bewahren müssen. Nicht, weil wir ständig Leute in Arbeit setzen wollen, ja, sondern wir glauben an das Priestertum der Gläubigen. Amen. Wir glauben, dass der Herr jeden einzelnen Christ verwenden möchte. Nicht, weil wir sonst nichts zu tun haben. Wir sehen das als Muster des Neuen Testamentes. Wir sehen das in den Briefen Paulus, wo er schreibt. Er spricht von dem Volk. Ich habe hier auch. Danke. Wir sind davon überzeugt, dass Gott jeden einzelnen Menschen, egal ob Frau oder Mann, gebrauchen will und kann. Das ist die Botschaft des Neuen Testamentes. Wir glauben an den Dienst der Gläubigen. Wir sehen es von der Schrift so. Petrus schreibt in seinem Brief: Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Und dann schreibt er weiter: Ihr seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Halleluja. Und diese Versen hier, die zwei Versen sind eine eigene Predigt. Aber das ist so klar, dass das Zeugnis des Neuen Testamentes, dann sehen wir die Befähigung, die Bevollmächtigung von allen Gläubigen, Männer und Frauen, die ihren Herzen verwandelt bekommen haben. Von Jesus Christus durch den Heiligen Geist, die einfach sagen, hier sind wir, verwende uns, wir sind bereit, wir wollen gehen. Menschen, die begonnen haben, für den Herrn Jesus Christus zu brennen, die bereit waren zu opfern, diesen Jesus Christus, er hat alles für mich geopfert. Ich kann doch nicht anders tun, als ihm mein Leben zurückzugeben. Gott nahm das Opfer Moses an. Gott nahm den hingegebenen Stab an. Mose war bereit zu sagen, Herr, für dich bin ich bereit, alles zu opfern. Alles, was ich habe, alles, was ich kenne, alle meine Talente, meine Fähigkeiten, meine Ressourcen. Herr, ich gebe sie alle dir. Und Gott nahm sein Opfer an. Und weißt du was? Gott nimmt auch unsere Opfer an. Amen. Sind wohlgefällig in seinen Augen. Wenn wir sagen, Herr, das habe ich. Was habe ich jetzt? Vielleicht habe ich Zeit, Energie. Was habe ich für Ressourcen? Herr, ich möchte dir das alles geben. Wie war es möglich, dass die Botschaft des Evangeliums sich so rasch in der damaligen bekannten Welt so rasch ausgebreitet hat? Wie war es überhaupt möglich? Durch einfache Männer und Frauen, die nichts Besonderes waren eigentlich, sondern die hatten ihr Leben verändert bekommen. Sie waren voll mit der Liebe Jesus Christus. Sie waren bereit zu gehen durch einfache Menschen. Wir lesen in Apostelgeschichte, wie die ersten Apostel beginnen, das Evangelium zu verkündigen. Menschen werden berührt. Römische Offiziere bekehren sich. Die Heiden kommen zum Glauben. Und wir lesen weiter in der Kirchengeschichte. Und mit der Ausnahme von Zypern, dann lesen wir in Apostelgeschichte 16, wie das Evangelium zum ersten Mal nach Europa kommt. Paulus war unterwegs in damaligen Asien, in Türkei, auf seine Missionsreise. Und da wollte er in eine andere Richtung gehen. Und dann offenbart sich dieser mazedonische, dieser griechische Mann für ihn in einer Vision, in einem Traum. Ihr kennt die Bibelstelle. Und der Geist Jesu hat ihm verboten, nach Richtung Osten, Richtung Norden zu gehen. Und dieser mazedonische Mann in dieser Vision sagt, komm und hilf uns. Und Paulus fährt von Troas weg, von der Türkei heute, und landet dann schließlich in Philippi. Und dort lesen wir in Apostelgeschichte 16, da begegnet ihr vor der Synagoge, begegnet ihr diese Frau Lydia. Wir lesen was Interessantes von Lydia. Sie war eine Jüdin, aber sie war auch eine geschäftsfreie Frau. Sie war mit Purpur unterwegs. Das war ihr Beruf, das war ihr Geschäft. Das Evangelium kommt erstmals nach Europa durch den Paulus. Diese Lydia bekehrt sich. Ihr Haushalt bekehrt sich. Die Familie, die Angestellten, die Leute, die dort mit ihr unterwegs waren. Das Evangelium verbreitet sich schnell durch Geschäftsleute, durch Sklaven, Sklavinnen damals, in das Römische Reich, durch einfache Menschen, die bereit waren zu sagen, Herr, hier bin ich, verwende mich. Das sind die Talente, die ich habe, das ist mein Beruf. Wie kann ich dir hier und heute dienen? Sie nahm ihren Glauben mit, einfache Menschen. Das Evangelium verbreitet sich durch Geschäftsleute, Sklavinnen und so weiter. In den Markt, auf den Arbeitsplätzen, dort wurde das Evangelium gepredigt. Dort haben die normalen Menschen ihre Talente, ihre Ressourcen Gott gegeben und gesagt, verwende mich. Das habe ich. Was hast du in deiner Hand? Das hat mich so angesprochen letzte Woche, dann haben wir das Zeugnis von der Temea gehört, oder? Das tolle Zeugnis, wo sie einfach ein erneuertes Dienstdenken bekommen hat auf ihrem Arbeitsplatz. Genau so war es, auch damals. Leute, die gesagt haben, Herr, das habe ich, das gebe ich dir, Herr. Ich bin bereit, hier zu dienen, mit den Gaben, mit den Talenten, mit der Zeit, die ich habe. So, ich spreche jetzt nicht nur ausschließlich ich hoffe, du verstehst das, über die Dienste der Gemeinde, sondern ein Dienst an dem Herrn. Einfach bereit zu sein, zu sagen, Herr, das habe ich, ich gebe dir heute diese Gaben, diesen Talenten. Und Leute, ihr habt alle diese natürlichen Kontakte, das Evangelium zu verbreiten, auf euren Arbeitsplätzen, durch euren Schulgang. Sagt dem Herrn auch da, nicht nur, wenn du in der Gemeinde bist, Herr, ich gebe dir, was ich in meiner Hand habe, auch am Arbeitsplatz. Ich persönlich, ich muss jetzt aktiv nach Gelegenheiten suchen, in Kontakt zu kommen mit Menschen, die nicht Jesus Christus kennen. Ich bin davon überzeugt, jede Arbeit hat Vor- und Nachteile. Aber ich muss jetzt aktiv suchen nach Gelegenheiten. Ihr habt alle die Gelegenheiten dort, wo ihr seid. Er fragt dich am Montag, in der Früh, in deiner Arbeit, was hast du heute in deiner Hand? Wie kannst du jemanden in deiner Arbeit segnen? Wie kannst du jemanden unterstützen? Wie kannst du das Evangelium weitergeben? Wie gesagt, ich muss aktiv nach Gelegenheiten suchen. Und bei uns zu Hause ist das Schwimmbad oben auf dem Dach die beste Gelegenheit bei uns im Haus. Das ist wirklich so. Das ist so ein Segen. Nicht nur, dass man sich kühlen kann und ein bisschen Sport machen kann, sondern dort kommen die Menschen in Gespräch miteinander. Es ist sehr, sehr, sehr einfach. Das ist absolut die beste Gelegenheit bei uns zu Hause, in Kontakt zu kommen und mit jemandem zu reden. Das ist oben jetzt im Sommer auf dem Dach bei unserem Schwimmbad. Sonst ist es oft so, man begrüßt einander, wenn man vorbeigeht im Stiegenhaus oder sonst. Aber dort oben, dann öffnet sich die Menschen füreinander. Und so war das auch. Dann war das letzte Woche oder vorletzte Woche. Dann war ich halt oben mit den Kindern. Und dann ist eine unserer Nachbarinnen oben. Und wir beginnen dann miteinander zu plaudern. Ich hatte ganz eindeutig den Eindruck, dass sie sehr viel zum Sagen hatte, weil sie hat nicht aufgehört zu plaudern. Und dann habe ich das natürlich als Gelegenheit vom Herrn gesehen. Ja? Sie war so offen und wollte wissen, stellte Fragen, wir haben miteinander geplaudert. Und dann beginne ich über die Arbeit zu reden. Ja, und dann spreche ich über unsere Kirche. Und sofort wird sie neugierig und sagt, ja, was ist das? Und dann sage ich, ja, wir sind Teil, nein, wir sind nicht der evangelischen Kirche, wir sind Teil. Ich arbeite in einer Freikirche. Und sie hatte keine Ahnung, was eine Freikirche war. Aha, weißt du nicht, na, habe ich gesagt, habe ich versucht, dann eine Brücke zu bauen, ja. Vor ein paar Jahren waren wir doch ein bisschen mehr in den Medien, dann hatten wir so ein Event und so, Awakening Europe, da waren wir ein bisschen in den Medien, aber sie hatte trotzdem keine Ahnung. Aber ich hatte die Möglichkeit mit ihr da, sie war so offen, oh, ich bin so neugierig, über unsere Kirche zu sprechen. Der Herr sagte mir, oben, was hast du? Da hatte ich die Zeit. Ich hatte die Zeit. Ich gab unserer Nachbarin die Zeit. Ich habe es erklärt, was wir machen, was wir glauben und so weiter. Und auch in die Gemeinde eingeladen. Komm doch zu uns in die Gemeinde, dann kannst du das selbst erfahren. Leute, der Herr fragt uns heute, was hast du in der Hand? Was hast du in der Hand? Wenn wir bereit sind, unseren Stab Gott zu geben, dann wird es nicht mehr unseren Stab, sondern der Stab Gottes. In den Händen Moses war der Stab natürlich nützlich, oder? Es war sein Eigentum. Er hat das für seine Arbeit gebraucht. Er hat ihn gebrauchen müssen. Aber nachdem Mose diesen Stab hingeworfen hatte, wurde der Stab verwandelt zum Stab Gottes. Und der Herr begann mächtig durch den Moses, durch seine hingegebene Haltung zu wirken. Weil Moses bereit war, das dem Herrn zu geben, was er hatte. Er hat den Moses nicht nach dem gefragt, was er nicht hatte. Und er fragt auch dich und mich nicht, was hast du nicht, sondern was hast du heute in deiner Hand? Was habe ich dir jetzt in deine Lebenssituation gegeben? Was kannst du heute opfern? Und eben in den Händen Gottes wurde der Stab verwendet, um den Stab zu verwandeln, um das Wasser ins Blut zu verwandeln. Ihr habt alle diese Bibelstellen hier. Frösche auf das Land zu bringen und so weiter und so weiter. Alle diese Wunder in Ägypten hat Gott durch den Stab, durch den hingegebenen Stab gemacht, um ein Segen zu sein für das ganze Volk Gottes damals. Einen hingegebenen Stab. wird zu einem Stab Gottes, ein hingegebenen Talent, hingegebene Zeit. Aber du sagst, aber Pastor, ich habe ja so wenig. Nein, nein, nein. Was hast du heute? Wir alle haben was. Es gibt keinen Mensch, es gibt keinen Mann hier drin, es gibt keine Frau, der heute nichts bekommen hat und nichts in der Hand hat. Die Frage ist, sind wir bereit, das, was wir haben, zu opfern, zu geben, zum Herrn zu sagen, Herr, ich gebe dir das, das habe ich, das möchte ich dir geben. Und noch einmal, Gott lenkt nicht unsere Aufmerksamkeit auf das, was wir nicht haben, sondern auf das, was wir haben, auch wenn es klein erscheint. Er fragt dich nicht nach Dingen, die du nicht besitzt. Er sagt nicht, Karl, hättest du so und so viel Geld, dann hätte ich dich gebrauchen können. Peter, wenn du dieses Talent gehabt hättest, dann hätte ich dich da und da und dort und so verwenden können. Er schaut dich jetzt an und fragt dich, was hast du heute in deiner Hand? Wie kannst du das verwenden? Und dann dürfen wir nicht die Sachen, die wir haben, unterschätzen. Das tun wir auch so oft. Was wir denken, das ist ja nichts, was ich habe, was ich bekommen habe. Wie kann der Herr das überhaupt verwenden? Und dann möchte der Herr dich heute herausfordern und sagen, schau, was ich machen werde. Aber die Frage ist, bist du bereit, ihm zu vertrauen? Einen Schritt im Glauben zu gehen und sagen, Herr, das gebe ich dir. So war es mit dem kleinen jungen Burschen damals. Als sie vor dieser ganz schwierige Situation standen, wo diese 5000 Männer zusammen waren, plus Frauen, plus Kinder, auf diesen Hügel in Galiläen. Alle hatten Jesus zugehört. Und dann wurden sie natürlich hungrig. Und die Jünger, sie wussten nicht, was soll man machen? Soll man sie nach Hause schicken, Jesus? Und Jesus fordert die Jünger heraus und sagt, gebt ihr ihnen was zu essen. Und plötzlich, und die Jünger schauen sich herum, was soll das alles? Ein kleiner Bursch kommt hervor und bietet seine Jause an. Die 2 Fische und die 5 Brote. Vielleicht hat er das eingekauft für seine eigene Familie, wer weiß. War auf dem Weg vielleicht nach Hause, sollte seine ganze Familie was zum Essen geben. Er kommt in die Mitte und bietet das, was er hat, bietet er Jesus Christus an. Also sag nie, dass das, was du bekommen hast, von Erfahrungen, Talenten, Zeit, was auch immer es ist, zu wenig ist, wenn du mit dem Schöpfer der ganzen Erde zu tun hast. Halleluja. Das ist nicht irgendeine Person. Es war nicht irgendeine Person, die diesen kleinen Bursch seine Jause gegeben hat. Das war der Sohn Gottes. Halleluja. Und der Sohn Gottes, Jesus Christus, kann alles nehmen und was Großartiges daraus machen, wenn es ihm gegeben wird. So schau nie hinunter auf das, was du bekommen hast, von Talenten, von Zeit, was auch immer es ist. Die Reaktion von Andreas war eben das. Es steht, dass Andreas, der Bruder von Petrus, zum Jesus gesagt, ja, dieser junge Bursch, er hat die 2 Fische und die 5 Brote, aber was soll es für die ganze Menge? Und man kann ja den Andreas verstehen, oder? Für eine große Menschenmenge von 5000 Männern mit 2 Fischen. Wie weit kommst du? Vielleicht hätte er nur den Petrus sättigen können, ja? Und da war es aus. Man kann das verstehen, die Reaktion von Andreas, oder? Er hat menschlich gedacht. Wir denken oft sehr menschlich auch. Aber dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir mit Jesus Christus zu tun haben. und dass er mit anderen Spielregeln spielt, als wir machen. Amen. Und durch diese hingegebene Fischebrote konnten sie die ganze Menschenmenge sättigen. Und dann haben sie noch was bekommen. Ich habe mir in den letzten Tagen Gedanken gedrückt, was haben sie mit diesen 12 Körben dann gemacht? Ich kann mir gut vorstellen, dass der kleine Bursch zumindest einen Korb bekommen hat, oder? Wäre ich Jesus gewesen, dann hätte ich ihm mindestens einen Korb gegeben. Aber was hat der Junge dann gesagt, als er nach Hause gekommen ist zu seiner Mama? Wenn sie ihm dann das Kleingeld gegeben hatte, ja, das genau gereicht hatte für 2 Fische und 5 Brot und dann konnte er mit einem großen Korb zurück. Lieber Junge, was hast du gemacht? Hast du gestohlen? Ich weiß es nicht. Das ist nur meine Fantasie. Und dann hat der Junge sagen können, Mama, was hat Jesus gemacht? Was für ein Zeugnis. Wenn wir das Jesus geben, was wir bekommen haben, kann er was Großartiges machen, was für uns Unverständliches ist. So achte nicht das, was du bekommen hast, für zu wenig, für zu klein. In den Händen Jesus ist alles möglich. Die Frage ist, sind wir bereit, ihm das zu geben, was wir bekommen haben? Oder wollen wir lieber zurückhalten und sagen, nein, das möchte ich nicht, das ist zu wenig, was ich habe. Das möchte ich doch, dass es bei mir bleibt. Dieselbe Geschichte war im 1. Könige 17 mit dieser Witwe. Sie hatte natürlich auch Sorgen um ihren Sohn. Und Elias sagt dann zu ihr, okay, geh zuerst und mach einen Kuchen für mich. Er hatte nicht sein tägliches Zucker bekommen, der Elia. Und dann wirst du sehen, wenn du das zuerst tust, liebe Witwe, dann wirst du sehen, dass das nicht aufhören wird für dich und für deinen Sohn. Das wird genügend Mehl da sein, das wird genügend Öl für euch beide. Ihr werdet überleben. Amen. Und was ist passiert tatsächlich? Sie hat sich dafür entschieden, dass in den Händen des Propheten zu geben, was sie hatte. Zuerst zu Gott. Erinnert mich an die Worte Jesus. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und ihr werdet das alles bekommen, was ihr braucht. Was hast du heute in deiner Hand? Was hast du heute bekommen? Wie kannst du das einsetzen, dort wo du bist? Ja, in der Gemeinde. Wir haben gerade von einem tollen geistlichen und technischen Seminar gehört. Aber auch dort, wo der Herr dich jetzt in deine Lebenssituation hineingestellt hat. In deinen Arbeitsplatz, in deine Schule, in deine Familie. Wie kannst du dem Herrn dort dienen, den Menschen rund um dich? Aber weiß Folgendes, das ist ein biblisches Prinzip. Wenn wir bereit sind, loszulassen, wenn wir sagen, ja Herr, ich bin bereit, dann muss das Weizenkorn zuerst sterben. Es gibt einen Sterbeprozess. Jesus spricht davon in Johannes Kapitel 12. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieben. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Natürlich hat Jesus hier von seinem eigenen Tod gesprochen und von der Auferstehung. Selbstverständlich, aber es ist doch ein biblisches Prinzip. Vom Saat und Ernte. Aber es beginnt nicht mit der Ernte, Leute. Ein Bauer weiß das genau. Für einen Bauer ist es keine große Herausforderung, die Körnchen loszulassen. Weil er schaut sich das alles vielleicht in der Hand an. Und das ist ja nichts. Daraus kommt kein Gewinn. Daraus kommen keine Karotten. Daraus, es wird keine Kartoffeln, oder? Sie müssen in die Erde gesät werden. Amen. Und für einen Augenblick, für ein paar Tage, Wochen, wie auch, wie lange es auch dauert, ich habe keine Ahnung. Ich bin froh, dass es Bauern gibt, die diese Arbeit tun, damit wir die Frucht ihrer Arbeit genießen können. Aber er stirbt, oder? Er muss das loslassen in die Erde. Das Senfkorn muss gesät werden in die Erde. Und dann ist plötzlich alles weg. Und für einen Augenblick schaut es eventuell wie eine Niederlage aus. Jetzt habe ich doch mein Geld hier investiert in diese Körnchen, was auch immer es ist. Karottenkorn. Ich hoffe, es gibt sowas. Und da hat der Bauer natürlich einkaufen müssen, hat Geld investiert. Und plötzlich muss er das loslassen, in die Erde pflanzen. Und die Zeit geht. Wird es was werden? Aber mit der Zeit. Amen. Wenn die richtigen Bedingungen da sind. Genügend Sonnenschein, Wasser, was auch immer es ist. Wenn wir unsere Gaben, Talenten, Zeit, Finanzen in eine Atmosphäre des Glaubens, in eine Atmosphäre, in eine Haltung des Vertrauens auf ihn sehen, dann sagt das Wort Gottes, dass wir die Frucht auch sehen werden. Amen. Glaubst du das? Aber das Weizenkorn muss zuerst sterben, muss weg von uns, muss weg. Du musst deine Zeit in jemand anderen hinein investieren. Dann wirst du sehen später, vor deiner Prüfung, dass du doch mehr Zeit hast zum Lernen oder was auch immer es ist. Wenn du bereit bist, auf den Herrn zu hören, wenn er dich fragt, wenn er anklopft und sagt, was hast du heute in deiner Hand? Gibt es jemanden da bei dir, der eventuell Hilfe braucht? Vielleicht 20 Minuten deiner Zeit, vielleicht 30 Minuten deiner Zeit. Bist du bereit, dieser Frau, diesem Mann deine Zeit zu geben? Bist du bereit, eine Sache genau zu erklären, hinein zu investieren? Bist du bereit, mir heute deinen Stab zu geben? Was hast du heute in deiner Hand? Erst als Moses seinen Stab an Gott abgegeben hatte, kam die Kraft Gottes. Konnte Gott den Moses übernatürlich verwenden? Nur wenn wir uns Gott hingeben, wird sich seine Kraft durch uns manifestieren. Gott möchte was Neues, uns was Neues geben, was Größeres, aber wir müssen bereit sein, das loszulassen, was wir haben. Gib es in seine Hände. Gib es in seine Hände. Oft haben wir das Gefühl vielleicht, dass wir außergewöhnliche Fähigkeiten brauchen, um Gottes Werk zu vollbringen. In Wahrheit besitzen wir schon alles, was wir brauchen, um Gottes Werk zu tun. Amen. Die Sohnschaft ist uns gegeben, die Tochterschaft ist uns gegeben. Der Vater des Himmels ist auf unserer Seite. Wir dürfen ihn Papa nennen. Und die ganze, alle Ressourcen des Himmels stehen uns zur Verfügung. Lobpreisteam, wollte er kommen. Es gibt keinen Mensch, noch einmal, der nichts hat. Wenn du heute hier bist oder vor dem Bildschirm und du das denkst, dann entspricht es nicht der Wahrheit. Das ist eine Lüge. Jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann hat was bekommen. Egal wie alt, egal wie jung, egal wie klein, egal wie groß. Es gibt kein Kind, das nichts hat. Es gibt keinen Erwachsenen, der nichts besitzt. Ja, die Bibel spricht davon, dass wir verschiedene Talente bekommen auch und in verschiedenen Ausmaß. Aber er wird nicht von dir verlangen, dass du ihm was gibst, was du nicht hast. Aber die Frage ist, wenn du dich anschaust heute und dich nicht mit jemand anderem vergleichst, bist du bereit, das zu geben, was du heute hast? Und wenn du heute da bist und sagst, ja, Pastor, ich habe ja nichts, ich habe ja nur so viel Zeit. Oh, bin ich eifersüchtig auf dich. Ich wünsche mir, ich hätte noch viel mehr Zeit. Das ist, was ich mir am meisten wünsche. Wenn du sagst, ich habe so viel Zeit, ich weiß nicht, was ich mit der Zeit tun soll. Halleluja, sag dem Herrn, Herr, wie kann ich meine Zeit für dich einsetzen? Wie möchtest du mich verwenden? Was auch immer es ist, du hast was von dem Herrn bekommen. Aber schau dich jetzt deine Hände an, schau dich dein Leben an. Was hast du in deiner Hand? Was hast du heute in deiner Hand? Bist du bereit, ihm das zu geben? Wenn du Ja sagen kannst, dann wirst du merken, wie mächtig er dich und das, was du ihm gibst, verwenden wirst. Menschen werden gesegnet werden. Menschen werden zum Glauben kommen. Beziehungen werden wiederhergestellt. Hoffnung wird einkehren. Die Gemeinde wird geistlich und numerär wachsen. Die Atmosphäre wird sich verändern. Halleluja. Das Reich Gottes breitet sich aus, mehr und mehr. Halleluja. Halleluja, Jesus. Hey, ich danke dir für dein Wort. Hey, ich danke dir für deine Gnade, für deine Entscheidung, uns zu gebrauchen, Herr. Das ist so was Fantastisches, Herr, dass du durch uns, normale Menschen, wirken möchtest, Herr. Herr, wir dürfen deine Boten sein, Herr. Du glaubst an uns, Herr. In unsere Schwachheit, Herr, trotzdem verwendest du uns, Herr. Herr, wir wollen dir heute sagen, das, was wir haben, gehört dir in erster Linie. Verwende uns. Wirke mächtig durch uns, Herr. Vergib uns, Herr, falls wir irgendwas zurückgehalten hast. Von Talenten, Ressourcen, Zeit, was auch immer es ist. Herr, du hast uns schon das größte Opfer gebracht. Du hast dich selbst am Kreuz hingegeben. Du hast dich opfern lassen, peitschen lassen, Herr. Und dadurch sehen wir die Frucht heute, Herr. Mit Millionen von Gläubigen, Neubekehrten, von neuen geborenen Christen, Herr. Auf der ganzen Erde, Herr. Aufgrund dessen, was du gegeben hast. Herr, hilf uns, großzügig zu sein mit den Dingen, die wir bekommen haben, Herr. Hilf uns, immer klar deine Stimme hören zu können, Herr. Dort, wo wir sind, Herr, wenn du zu uns sprichst und uns fragst, was hast du heute in deiner Hand? Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Bevor ich hier heute Schluss mache, möchte ich auch doch eine sehr wichtige Frage stellen. Weil es kann sein, dass du heute hier bist und du hast noch nicht dein Leben Jesus Christus anvertraut. und um eben diese Sohnschaft, diese Tochterschaft, diese Stellung vor Gott als rechtfertigt zu erlangen, da müssen wir können gar nichts anderes tun, unser Leben Jesus Christus geben. Wir müssen bekennen, dass wir Sünde sind und dass wir diesen einzigen Erlöser brauchen, Jesus Christus. Dann bekommen wir Frieden mit Gott, Vergebung aller unserer Sünden. Und dann können wir zu Werkzeugen Gottes werden. Dann wird es spannend. So, ich stelle die Frage jetzt, gibt es heute jemanden hier drinnen, der sagt, heute möchte ich zu Gott kommen, ich möchte um Vergebung bitten, ich möchte umkehren von meinen eigenen Wegen. Oder wenn du hier bist und du sagst, ich möchte zu Gott zurückkommen. Vielleicht bist du schon in deinem Leben mit Gott unterwegs gewesen, aber durch verschiedene Umstände, vielleicht durch Versuchungen dieser Welt, hast du dich entschieden, Gott zu verlassen. Und der Herr ruft dich heute zurück. Und wenn du heute hier bist und wenn du sagst, ja, das bin ich brauche die Vergebung, ich brauche neue Hoffnung, ich brauche Frieden, ich brauche die Versöhnung mit Gott wieder, dann ist ein Zeichen dafür, möchtest du einfach ganz kurz deine Hand heben, dann möchte ich für dich beten. Gibt es jemanden hier drinnen, der sagt, ich möchte jetzt mein Leben Jesus geben? Gibt es jemanden hier drinnen? Halleluja, danke. Ich habe deine Hand gesehen. Gibt es noch jemanden, der sagt, ich bin mir nicht sicher, was ich Vergebung bekommen habe? Wenn du nicht sicher bist, dass du gerettet bist und du kannst nicht durch eigene Taten gerettet werden, es gibt keinen. Danke, ich sehe deine Hand. Gibt es noch jemanden? Danke. Gibt es noch jemanden? Nur in Jesus Christus alleine finden wir die Erlösung, die wir so dringend brauchen. In ihm haben wir die Hoffnung. Er ist der Einzige, der für uns gestorben ist. Halleluja. Sollen wir alle gemeinsam aufstehen? Und wollen wir hier in Kürze abschließen? Ich möchte einfach ganz kurz für euch alle beten. Alle, die Hände gehoben haben. Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt die Hand gehoben hat. Herr Jesus, du siehst ihre Herzen, du siehst ihre Situation, Herr, ich danke dir für diese Entscheidung, Herr, nimm sie jetzt bei der Hand, Herr, führ sie weiter, Herr, ich danke dir für diesen ersten, sehr wichtigen Schritt, Herr, eine Nachfolge von dir zu werden, ein Nachfolger Jesu, ein Jünger zu werden, Herr, Herr, ich danke dir dafür, dann wird alles möglich sein, Herr, ich danke dir für Vergebung, ich spreche diese Vergebung aus im Namen Jesus. Im Namen Jesus, ihr seid vergeben. Wenn ihr das ernst gemeint habt, dann sagt Jesus, ich vergebe euch alle. Es gibt keine Sünde, der zu groß ist, der zu schwierig ist, um vergeben zu werden. Halleluja. Im Namen Jesus spreche ich diese Vergebung aus. Halleluja. Die Bibel sagt, dass ihr jetzt Kinder Gottes seid. Halleluja. Herzlich willkommen in die Familie Gottes. Ich würde mich freuen, Zeit mit euch nachher zu nehmen. Wir haben auch da draußen bei unserem Connect Point Leute, die sich freuen würden, in Kontakt mit euch zu kommen und euch weiterzuhelfen auf dem Weg. Ich bin auch hier, wir haben auch hier Pastoren. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Praia suave, Deus que eu fiz, e mesmo ao se levantar sozinho.